Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapp-Hansky. Erstes Kapitel. Schlesien. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt, nachdem aus Berlin man verbannt ihn, vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat, auch bei Don Carlos so viel unnennbare Leiden erduldet. Gewiß, Vater Homer, der weißbärtige griechische Barde, würde nicht den edlen Odysseus, nein, er würde den edlen Ritter Schnapp-Hansky besungen haben, wenn Vater Homer nicht zufällig in einer Zeit gelebt hätte, wo man weder Klavier spielte noch Manila-Zigarren rauchte, wo man weder an Berlin noch an Don Carlos dachte. Homer ist tot. Ich lebe. Das Letztere freut mich am meisten. Was Homer nicht tun konnte, ich tue es. Homer besang den Odysseus, ich verherrliche den Ritter Schnapp-Hansky. Seltsame Vögel gab es auf Erden, von Adam an bis auf Heinrich Heine. Adam wurde im Paradiese geboren und war ein Mensch. Heine sah das Licht der Welt in Düsseldorf und ist ein Gott, nämlich ein Dichter. Heine wohnt in Paris, dies wissen alle schönen Frauen. Vielartige poetische Kinder zeugte er. Sein jüngster Sohn ist aber ein Bär. Und dieser Bär heißt Atatroll. Nächst dem großen und dem kleinen Bären dort oben am Himmel ist dieser Atatroll der berühmteste Bär unserer Zeit. Meine Leser müssen mir nicht zürnen, dass ich von den Griechen plötzlich auf die Bären komme. Die Hauptsache ist aber, dass Atatroll in genauem Zusammenhang mit dem Ritter Schnapp-Hansky steht. In zauberisch-poetischem Nebel gehüllt, sehen wir nämlich in Heines klingendem Gedichte den Ritter Schnapp-Hansky zum ersten Male über die Bühne schreiten. Ein komisches, zweibeiniges Wesen, in eine Bärin verliebt. Der Finanznot blasse Wehmut auf den Wangen, beraubt seiner Kriegskasse von 22 Silbergroschen und die Uhr zurückgelassen im Leihhause von Pampeluna. Schattenhaft wie ein Jäger der wilden Jagd huscht der edle Schnapp-Hansky an uns vorüber. Wir möchten ihn festhalten, einen Augenblick. Wir möchten ihm noch einmal ins Auge schauen, ihn noch einmal vom Wirbel bis zur Zehe betrachten, den geisterhaften, den interessanten Mann, aber fort ist er, ehe wir es uns versehen, und erstaunt fragen wir uns, wer ist dieser Schnapp-Hansky? Lieber Leser, sei nicht unbescheiden. Zwar alles weiß ich nicht, doch viel ist mir bewusst. Höre zu, was ich dir von Schnapp-Hansky erzählen werde. Es ist Zeit, dass der edle Ritter aus seinem zauberisch-poetischen Nimbus heraustritt. An den Zipfeln seines Frackrocks zerre ich ihn vor das große Publikum. Wie schlafende Riesen liegen hinter uns die verrauschten Jahrhunderte, tot und stumm. Aber alte Historiker, bücherbestaubt und grün bebrillt und naseweiße Poeten prickeln und stacheln sie bisweilen mit ihren spitzen Federn, und dann fahren sie empor. Sie heben ihre Köpfe, sie öffnen den Mund, und halb im Traume erzählen sie uns brockenweiß ihre klugen und ihre törichten Geschichten, wie es gerade kommt, und bleischwer sinken sie wieder zusammen. Glücklicherweise habe ich es nicht mit den schlafenden Riesen der Jahrhunderte zu tun. Es handelt sich nur um die Vergangenheit des Ritters Schnapp-Hansky, und lieblos werde ich sie mit meiner Feder emporstacheln, damit die Welt doch endlich sieht, was sie an ihrem Ritter hat, damit unser Schnapp-Hansky doch endlich zur rechten Anerkennung gelangt. Das Dasein Schnapp-Hanskys gleicht einer bunten Arabeske. Manchmal wird es euch an die Aventuren des Chevalier Faublas erinnern, bald an eine Episode aus der Geschichte des Ritters von der Mancha, bald an die Glanzmomente eines boskoschen Taschenspielerlebens. Zärtlicher verliebter Schäfer, rasender Raufbold, Spieler, Diplomat, Soldat, Autor, alles ist dieser Schnapp-Hansky, ein liebenswürdig frecher Gesell. Doch zur Sache. Schnapp-Hansky ist von Geburt ein Wasserpolacke. Ich bitte meine Leser nicht zu lachen. Schnapp-Hansky ist ein wunderschöner Mann, den manches allerliebste Frauenzimmerchen recht gern in den kohlschwarzen Bart hineinküssen würde. Der Ritter ist nicht groß, aber er ist hübsch und kräftig gebaut. Ein kleiner, schmaler Fuß, ein rundes Bein, eine gewölbte Brust, ein stolzer Kopf mit schwarzem Knebel und Schnurrbart, flink und gewandt. Das ist der Ritter Schnapanski, ein Mann wie gedrechselt, mit funkelnden Augen, höhnischen Lippen und aristokratisch weißen Händen. Im Monat Mai seines Lebens war der junge, schöne Wasserpolacke Freiwilliger in dem 4. braunen Husarenregimente, dessen Stamm in O in Schlesien stand. Das lautet wieder ganz prosaisch, aber man denke sich den jungen Fant, dessen Fuß nur auf den Teppich oder in den silbernen Bügel trat, in knapper Uniform, die Reitpeitsche in der Hand, den ersten dunklen Flaum des Bartes auf den zarten Wangen, die Gewandtheit des jungen Katers in jeder Bewegung und die Lüsternheit blitzend aus beiden Augen, und man wird gestehen müssen, dass es eben kein Wunder war, wenn er einen gewissen Eindruck auf die schöne Gräfin S. macht. Die schöne Gräfin S. verliebte sich in den braunen Husaren. Weshalb sollte sie nicht? Wär ich die Gräfin S., ich hätte es auch getan. Der jugendliche Freiwillige war gar zu reizend. Schon damals zeigte sich bei ihm die Gabe der Rede. Jenes Talent, was ihm später von so unendlichem Nutzen war, mit dem er so manchen stillen Landtagsabgeordneten in haarsträubendes Erstaunen setzte. Die Worte flossen ihm so glatt von den Lippen, und eine jede Phrase begleitete er so ausdrucksvoll mit der schneeweißen Hand, dass die arme Gräfin zuletzt nicht mehr widerstehen konnte und sich ihrem Husaren auf Gnade und Ungnade ergab. Glücklicher Ritter! Er durfte seinen jungen Schnurrbart auf die kußlichsten Lippen ganz Schlesiens drücken. Kaum der Schule entlaufen, und schon ein Alexander, der eine Welt, ein Herz eroberte. Soweit war alles gut, dass Schnapanski ein gräfliches Herz stahl. Niemand wird ihm das verdenken, und dass er seine Gräfin küßte, nun, das war seine verfluchte Schuldigkeit. Denn der Mensch soll küssen. In flammender Frakturschrift steht dies geschrieben in den rosigen Abend- und Morgenwolken. Der Mensch soll küssen. In kleiner Schrift stehet es geschrieben auf dem Blatt jeder Rose, jeder Lilie. Schnapanski küßte, und er gehorchte dem Gesetz, das mehr als die Frakturschrift in brennenden Wolken und mehr als die kleine Schrift der Lilien und der Rosen die Lippen einer Gräfin verkündigten, einer liebenswürdigen schlesischen Gräfin. Wie gesagt, bis zu diesem Augenblicke konnte man Schnapanski nicht den geringsten Vorwurf machen. Er liebte und er ward geliebt, er küßte und er wurde geküßt. Der edle Ritter war aber nicht zufrieden mit dem Schicksal gewöhnlicher Sterblicher. Abenteuerlich juckte es in seinen Knochen, er überredete die Gräfin zur Flucht, er entführte sie. Der Ritter stand also in der dritten Phase seines Unternehmens. Zuerst geliebt, dann geküsst und nun entführt. Alle Ehemänner werden ihn des Letzteren wegen ernstlich tadeln. So etwas ist unhöflich, ein Weib entführen. Das ist nicht recht, einen armen Ehemann mit seinen Hörnern und mit seinem Gram allein zurücklassen. Das ist hartherzig und unpolitisch, namentlich unpolitisch, denn wollte man jede Helena entführen, wie viele Städte würden da nicht das Schicksal Trojas teilen? Welches Elend würde über die Welt kommen? Paris, Wien und Berlin würden in Rauch und Flammen untergehen. Aller Spaß hörte auf. Mit den Nationalversammlungen hätte es ein Ende, und mancher edle Ritter Schnapanski würde vergebens seine Beredsamkeit an den Mann zu bringen suchen. Aber unser brauner Husar mit den prallen jugendlichen Schenkeln und den lüsternen Augen dachte weder an die Vergangenheit noch an die Zukunft, als er die schlesische Helena lächelnd hinauf in den Wagen hob, um eiligst das Weite zu suchen. Weshalb sollte er auch an die Zukunft denken? War die Gegenwart nicht schön genug? Ach, so herrlich fuhr es sich an der Seite des himmlischen Weibes. Die Vögel sangen, die Blumen schauten verwundert zu den Liebenden empor, und die Rosse trabten hinweg, ventre à terre, und ihre Mähnen flatterten im Winde. Die Küsse, die man in solchen Augenblicken küsst, müssen nicht mit Millionen zu bezahlen sein. Glücklicher Schnapanski! Während er die Lust des Daseins schmeckte, lief dem geprellten Ehemann gewisse bei jedem Kuss, ohne dass er es wusste, weshalb, ein eisiges Frösteln über den Nacken. Wo war doch dieser Ehemann? Es ist wirklich merkwürdig, die Ehemänner sind tausendmal zu Hause, wenn es sich um eine wahre Lumperei handelt, aber der Teufel weiß, wie es kommt, dass sie stets abwesend sind, wenn es sich um ihre Frisur dreht. Wer weiß, was aus der Frisur des Grafen S. geworden wäre, wenn nicht der Kutscher der Liebenden, ein tressengeschmückter Kerl mit gewichstem Schnurrbart und schräg sitzendem Hute, plötzlich die Zügel der Rosse fest angezogen und vom Bock hinunter und an den Wagenschlag springend, dem schönen Paris, dem braunen freiwilligen Husaren Schnapphansky mitgeteilt hätte, dass ganz gegen die Fabel der ehrenwerte Ehemann, der Herr Menelaus, der Graf S., soeben im Begriff sei, ihnen auf gemäßlichste entgegenzureiten. Man kann sich die Stimmung Schnapphanskys denken. Er begriff nicht, wie die unsterblichen Götter so unverschämt sein konnten, dem lustigen Husaren ganz Schlesiens auf so erbärmliche Weise in den Weg zu treten. Aber in den gefährlichsten Momenten zeigte sich die Bravour eines sinnreichen Junkers am eklatantesten. »Gräfin«, sprach er zu der zitternden Helena, »ich werde dich ewig im Herzen tragen, aber so wahr ich Schnapphansky heiße und von reinstem preußischen Adel bin, höhere Rücksichten gebieten mir, in diesem Augenblicke auf dich zu verzichten, damit nicht aus deinem Raube ein zweiter trojanischer Krieg entspringe, Städte verwüstend und hinraffend der Edlen fiel aus der preußischen Heerschar. Steige daher hinab auf die Landstraße, wo dich ein zärtlicher Gatte mit den liebenden Armen umfangen wird, um dich zurückzuführen gen O in Schlesien, wo das 4. Regiment der braunen Husaren steht, ein Regiment, dem ich auf ewig Lebewohl sage.« Schnapphansky schwieg und sein Herz klopfte wilder. Der Herr Menelaus kam immer näher, mochte die Träne von den Wimpern der schönsten aller Frauen rieseln, galant bot er ihr, der kühne Ritter, den schützenden Arm und hob sie hinab. Schnapphansky selbst kehrte aber zurück in die harrende Karosse, der Kutscher strich sein Bart und treibend schwang er die Geißel und rasch hin trabten die Rosse und Schnapphansky ward nicht mehr gesehen. Was sagen meine Leser zu dieser Geschichte? Ist sie nicht wert, von einem preußischen Homer besungen zu werden? Der Raub der Helena unterscheidet sich von dem Raub der Gräfin S. nur durch die Pointe. Der erstere endete damit, dass Troja in Flammen aufging. Der andere fand darin seinen Schluss, dass der Graf S., indem er seine Gemahlin nach Hause zurückführte, den jungen Schnapphansky den Stöcken seiner Lakaien empfahl. Armer Schnapphansky! Rächenden Gespenstern gleich stehen hinfort die Bedienten des Grafen S. vor der Seele des irrenden Ritters. In der Stille des Gemachs, in dem Lärm der Gassen, hat er keine Rast und keine Ruhe. O, die Bedienten des Grafen S., o, die verfluchten Lakaien aus O., die Jahre sind geschwunden, und glücklich würde Schnapphansky sein. Er sitzt nicht endlich mit den Männern des Jahrhunderts auf ein und derselben Bank, lausch nicht ein ganzes Volk seinen tönenden Worten. Aber ach, will er sich seines Schicksals erfreuen, da zuckt er, da schrickt er zusammen, denn sie, durch das Wogen der Versammlung über die Köpfe seiner Bewunderer, schaut er plötzlich wie ein Gesicht aus O, wie ein Bedienter des Grafen S., und tief verhüllt der edle Ritter sein erbleichendes Antlitz.